Meine Damen und Herren, das Geschichtsbewusstsein und kollektives Gedächtnis, das Selbstverständnis und die Identität einer Kultur bestimmen, dürfte heute allgemeine Akzeptanz finden, ist also selbst Bestandteil unseres kulturellen Bewusstseins. Wie umstritten aber im Einzelnen die kulturellen Praktiken der Erinnerung, die Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart, das angemessene Verhältnis von Erinnern und Vergessen, von Vergangenheits- und Gegenwartsbezug sind, das zeigen etwa die immer wieder von neuem aufkeimenden Diskussionen um den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Das Verhältnis zur Geschichte scheint etwas zu sein, das in jeder Epoche neu ausgehandelt werden muss. Nietzsche beschäftigt sich mit solchen grundsätzlichen Fragen nach der kulturellen Bedeutung der Geschichte. Auch für ihn ist der Umgang mit der Vergangenheit symptomatisch für die Verfasstheit der gesamten Kultur. Auch er fragt nach dem angemessenen Verhältnis von Erinnern und Vergessen. Konsensfähig sind seine Ausführungen allerdings nicht. Nicht heute und ganz sicher nicht zur damaligen Zeit. In Nietzsches Augen ist Geschichte nicht allein wertlos, sondern geradezu schädlich für, wie er sagt, die Gesundheit eines Menschen, eines Volkes, einer Kultur. Nicht mangelndes Geschichtsbewusstsein begreift er als Gefahr, sondern im Gegenteil eine übermäßige Beschäftigung mit der Geschichte. Er diagnostiziert eine Übersättigung mit Historie, ein überschwemmendes, betäubendes, gewaltsames Historisieren. Ging es nach Nietzsche, dann dürften nicht Fragen des Erinnerns im Mittelpunkt stehen, sondern es müssten Techniken und Strategien des Vergessens und der Überwindung des Historischen eingeübt werden. Der für Nietzsches Geschichtsverständnis zentrale Text, die Schrift vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, handelt entsprechend weniger vom Nutzen und mehr vom Nachteil der Historie. Und das, obwohl sie 1874 als zweite der vier unzeitgemäßen Betrachtungen veröffentlicht, in einer Zeit erschien, in der das historische Denken weite Kreise der Kultur beherrschte. Eine in Ausmaß und Intensität beispiellose Historisierung hatte im letzten Drittel des Jahrhunderts nahezu alle Bereiche des Lebens fest im Griff. Niemals zuvor, so konstatierte der Philosoph Friedrich Jodl im Jahr 1878, also 4 Jahre nach Erscheinen von Nietzsches Historienschrift, niemals zuvor hat man sich mit solchem Interesse dem Geschichtlichen zugewendet, niemals alle Lebensäußerungen der Menschheit von den fernsten und entlegensten Zeiten bis auf die jüngste Vergangenheit mit solchem Eifer gesammelt und studiert, als wir dies heute tun. Mit einigem Recht also hat man das 19. Jahrhundert zum Jahrhundert der Geschichte deklariert. Die Historie war Betätigungsfeld nicht nur der Wissenschaftler, sondern auch ein Tummelplatz von Liebhabern und Dilettanten. Und nicht zuletzt die zeitgenössischen Künstler bedienten sich aus der schier unerschöpflichen Bilderkammer der Historie. Der Maler Wilhelm Kaulbach, der als Hofmaler Ludwig I. zahlreiche historische Wandgemälde schuf, gab die Losung aus: Nur Geschichte allein ist zeitgemäß. Nietzsche dreht den Spieß um. In Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben stellt er das vermeintlich Zeitgemäße, die Historie, als Zeitproblem hin. Dem Übertitel Unzeitgemäße Betrachtungen kommt insofern programmatische Bedeutung zu. Unzeitgemäß ist diese Betrachtung, schreibt Nietzsche im Vorwort, weil ich etwas, worauf die Zeit mit Recht stolz ist, ihre historische Bildung, hier einmal als Schaden, Gebreste und Mangel der Zeit zu verstehen versuche. Nietzsche tritt im Zeitalter der Historie als Kritiker der Historie auf. Erklärte Absicht der Historienschrift ist es, die Schattenseiten zu zeigen an der selbstverständlich gewordenen Fixierung auf das Historische. Damit stimmt er den Leser von vornherein darauf ein, dass sie nicht Objektivität und abwägendes Urteil erwarten, sondern eine interessegeleitete Darstellung, die eine bewusste Umwertung intendiert. Tatsächlich trägt die Historienschrift Züge einer kulturkritischen Kampfschrift. Schon der Titel Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben legt es darauf an, den zeitgenössischen Leser zu provozieren. Er kündet von einem ungewohnt pragmatischen Blick auf Geschichte. Die Beschäftigung mit dem Nutzen der Historie war den Zeitgenossen durchaus vertraut. Franz Grillparzer etwa hatte 1872 eine Schrift über den Nutzen des Studiums der Geschichte veröffentlicht, die Nietzsche übrigens auch gut kannte. Neu aber war es, die Vor- und Nachteile der Beschäftigung mit Historie ostentativ gegeneinander abzuwägen. Die Formulierung vom Nutzen und Nachteil signalisiert, dass grundsätzliche Zweifel am Sinn der Historie legitim sind. Mit seinem Geschichtsdenken stellt Nietzsche sich nachdrücklich der herrschenden historischen Zeitströmung entgegen. An die Unzeitgemäßheit seiner Überlegungen knüpft er den Anspruch, korrigierend auf seine Gegenwart einzuwirken. Mit seinen Worten: gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und hoffentlich zugunsten einer kommenden Zeit. Das Zitat lebt von einer Spannung, man könnte auch von einer Paradoxie sprechen, die charakteristisch ist für die Denkfigur der Unzeitgemäßheit. Wer sich wie Nietzsche bewusst unzeitgemäß verhält, bleibt mit seinen Überlegungen ja beständig auf die eigene Zeit bezogen, von der er sich absetzt. Nietzsche ist deshalb, so könnte man sagen, gerade in seiner Unzeitgemäßheit ein zeitgemäßer Denker, der mit seinen Überlegungen an der gesellschaftlichen Realität ansetzt. Für die philosophische Argumentation wird das zum Problem. In der Historienschrift durchkreuzen Zeitbezüge und zeitkritische Invektiven den Abstraktionshang eines philosophisch-systematischen Denkens. Einfacher formuliert, ich glaube, dass sich in diesem Text zwei Denkstile ins Gehege kommen, der kulturkritische und der philosophisch-systematische. Zusätzlich verkompliziert sich Nietzsches zeitgemäße Unzeitgemäßheit dadurch, dass er sich keineswegs durchgehend kritisch und negativ zur eigenen Zeit verhält. Er stößt sich nicht nur von seiner Epoche ab, sondern erweist sich in seinem Denken in ihr verwurzelt. So hat das Geschichtsdenken, gegen das er sich vehement wendet, durchaus Spuren in seiner eigenen Argumentation hinterlassen. Vor allem wurzelt seine harsche Kritik an den Auswüchsen der historischen Bildung selbst im Boden des bürgerlichen Bildungsdenkens. Symptomatisch hierfür sind die Goethe-Zitate, die geradezu leitmotivisch im Text wiederkehren. Mir geht es im Folgenden darum, diese zeitbezogene Unzeitgemäßheit genauer zu profilieren, Nietzsches Geschichtsdenken also im Kontext seiner Zeit zu bestimmen. Ich konzentriere mich auf die Schrift vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, weil sie neben der Geburt der Tragödie das wichtigste Werk aus Nietzsches früher Schaffensperiode ist und vor allem, weil sie die Hauptquelle für sein Geschichtsverständnis bildet. Bezeichnend für Nietzsches Einstellung zur Geschichte ist die gedankliche Grundbewegung der Schrift, die sich gegen Ende immer stärker von der Historie abwendet und sich dem Neuen und Modernen der Jugend öffnet. Nietzsche steht in seiner Unzeitgemäßheit nicht allein. Er ist nicht der Einzige, der die kulturelle Fixierung auf das Historische mit Unbehagen beobachtet. Der rasante Aufschwung der Geschichtswissenschaft, Denkmalkund, Sammelbestrebungen und Musealisierungstendenzen, epigonale Verkrustungen in den Künsten, das sind Entwicklungen, deren bedenkliche Seiten auch andere Zeitgenossen beobachtet hatten. Das zeitkritische Bewusstsein verbindet Nietzsche mit Intellektuellen wie Jakob Burckhardt, mit dem er während der Entstehungszeit der Historienschrift auch in enger Verbindung stand. Nietzsche aber versteht es wie kein anderer, die Kritik zu bündeln und mit durchschlagender Argumentationskraft als allgemeines Epochenproblem zu formulieren. Dadurch kommt ihm eine Vorreiterrolle zu. Er ist der Erste, der historisches Bewusstsein und Denken in grundsätzlicher Weise in Frage stellt. Er widmet dem in seinen Augen hypertrophen, also übermäßigen kulturellen Stellenwert der Geschichte eine eigene Schrift. Er spickt seine Ausführungen mit plastisch einprägsamen Bildern. Er gibt seinen Gedanken polemische Würze, wenn er mit Genuss zentrale Errungenschaften und Institutionen des Bildungsbürgertums angreift. Und schließlich, er findet eine griffige Formel für seine Zeitdiagnose, indem er sie auf den Antagonismus von Historie und Leben zuspitzt. Damit folgt auch die Historienschrift dem für Nietzsche so typischen Denken in Gegensätzen. Die gesamte Argumentation hangelt sich an dem Leitparadigma der Opposition von Historie und Leben entlang. In der Gegenwart, so lautet Nietzsches Befund, tritt Historie als Widerpart des aktuellen Daseins auf, als destruktive Macht und lebensfeindliches Prinzip. In Nietzsches Metaphorik, um ihm nur eine kleine Auswahl zu präsentieren, figuriert das Vergangene als Totengräber des Gegenwärtigen, als mächtig feindseliges Gestirn, als gewaltige Überschwemmung oder als verzehrendes historisches Fieber. Nietzsche setzt seinen Lebensbegriff zum übergeordneten Maßstab, zum Kriterium für eine normative Beurteilung der Historie. So unterscheidet er zwischen einer lebensdienlichen und einer lebensverneinenden, zwischen einer nützlichen und einer schädlichen Historie und gibt die Parole aus: Nur soweit die Historie dem Leben dient, wollen wir ihr dienen. Der Weg für das Verständnis der Schrift scheint damit vorgegeben. Es muss vorrangig darum gehen, die beiden Zentralbegriffe zu bestimmen. Was bedeutet Leben? Was meint Nietzsche mit Historie? Wenn man das erfasst hat, so ist zu erwarten, erschließen sich auch die Hauptgedanken. Doch tun sich hier nun grundlegende Schwierigkeiten auf. Die zentralen Begriffe entziehen sich der klaren definitorischen Fassbarkeit. An dem für Nietzsches Philosophie so wichtigen Begriff des Lebens haben sich schon viele Forscher die Zähne ausgebissen. Auch in der Historienschrift wird er nicht systematisch expliziert, sondern entspricht grundsätzlich der schopenhauerischen Vorstellung vom Leben als einer dunklen, treibenden Macht. Wird aber dann darüber hinaus noch mit Wertungen belegt. Es gibt starkes und schwaches, gesundes und krankes Leben. Was dann die Frage aufwirft, ob Leben an sich gesund und krankes Leben dann nur die Entartung ist. Sie sehen also, es ergeben sich hier systematische Probleme. Ähnliches gilt für den Begriff der Historie. Er ist nicht allein mit Schwäche, Krankheit und Alter assoziiert, sondern findet so unterschiedliche Verwendung, dass er nur in seinem jeweiligen Kontext bestimmbar scheint. Wechselweise bezeichnet Historie historische Vergangenheit, philosophische Konzepte von Historie oder kulturelle Aneignungsformen der Geschichte, also historische Bildung wird als Historie bezeichnet, ebenso wie die Geschichtswissenschaft. Für den logisch-systematischen Philosophen ist die Historienschrift schwer verdauliche Kost. Nietzsche sucht dem Leser die Hauptthese von der lähmenden Übermacht der Geschichte einzuprägen, indem er sie beständig wiederholt. Die vielen Wiederholungen vermögen aber kaum die Sprünge in der Argumentation zu überdecken. Immer wieder vermisst man Begründungen und Herleitungen. Du deduzierst allzu wenig, hatte denn auch der mit Nietzsche befreundete klassische Philologe Erwin Rohde nach der Lektüre kritisch angemerkt. Muss man das nun als Schwäche bewerten? Das hängt davon ab, welche Erwartungen man an die Schrift heranträgt. Ich erinnere nochmals daran, dass sie dem Vorwort zufolge keinen systematischen Anspruch erhebt, sondern in kulturkritischer und polemischer Absicht konzipiert ist. Dazu passt nun am besten ein geschmeidiges Begriffsinstrumentarium, das sich flexibel unterschiedlichen Argumentationszusammenhängen angleicht und sich strategisch einsetzen lässt. Die Unschärfe oder dann auch positiv formuliert die Offenheit und Mehrdimensionalität der Begriffe und Gedankengänge dürfte jedenfalls wesentlich dazu beitragen, dass sich nicht nur Philosophen, sondern auch Historiker, Kultur- und Literaturwissenschaftler mit Nietzsches Historienschrift beschäftigen. Die Auslegungen und produktiven Umdeutungen reichen von Martin Heidegger über Michel Foucault bis zu Hayden White. Die aktuelle Forschung nimmt unterschiedliche Gewichtungen vor. Man fasst vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben als geschichtsphilosophische Schrift auf, die nach Hegel die Wende zu einer lebensphilosophischen Geschichtsbetrachtung vollzieht. Man sieht in ihr eine geschichtstheoretische Schrift, die drei verschiedene Formen und Methoden historischer Wissenschaft aufzeigt. Man liest sie als kulturkritische Schrift, die in Absetzung von ganz bestimmten Feindbildern auf kulturelle Erneuerung zielt. Diesen Deutungsmustern entsprechend werden dann jeweils unterschiedliche Partien des Textes hervorgehoben, in denen jeweils die philosophische, die historische, die kulturkritische Perspektive dominiert. Ich möchte jetzt auf diese drei Deutungsperspektiven nacheinander eingehen. Das lebensphilosophisch grundierte Geschichtskonzept stellt Nietzsche im ersten Kapitel vor. Zunächst leitet er Historizität und historisches Bewusstsein als anthropologische Gegebenheit her. Er entwickelt sein Geschichtsverständnis, indem er zwischen Mensch und Tier unterscheidet. Den Ausgangspunkt markiert die folgende Anekdote. Der Mensch fragt wohl einmal das Tier: Warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Tier will auch antworten und sagen, das kommt daher, dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte. Da vergaß es aber auch schon diese Antwort und schwieg. Die Anekdote illustriert, das Tier lebt im Moment. Es kennt nichts, was darüber hinaus weiß, sondern ist, mit Nietzsches Worten, an dem Pflock des Augenblickes gebunden. Daher besitzt es auch nicht die Fähigkeit, über sich zu reflektieren. Denn das würde ja eine Distanz zu einem früheren Zustand voraussetzen. Die Möglichkeit der distanzierenden Betrachtung, die erst den Raum für Reflexion schafft und damit Selbstbewusstsein und historisches Bewusstsein ermöglicht, ist dem Menschen vorbehalten. Er vermag sowohl gedanklich in die Zukunft auszugreifen, als auch sich zu Vergangenem zurückzuwenden. Nietzsche betrachtet das aber nun nicht als Vorzug, sondern, und hier setzt dann das Unzeitgemäße seiner Betrachtungen ein, als Nachteil. Ihrer unhistorischen und unmittelbaren Existenz verdanken die Tiere ein glückliches Leben. Den Menschen dagegen drückt die Last der Vergangenheit. Für ihn wird das historische Bewusstsein zum Zwang. Er kann nicht vergessen, kann sich nicht von seiner Vergangenheit freimachen und wird so zum Sklaven der eigenen Erinnerung. Mag er noch so weit, noch so schnell laufen, die Kette läuft mit. Grundlegend für Nietzsches Historienschrift ist also die vollständige Entwertung des am Ende des 19. Jahrhunderts emphatisch besetzten historischen Bewusstseins. Nietzsche beschreibt Geschichte als bloße Abfolge diskontinuierlicher Augenblicke. Vorher ein Nichts, nachher ein Nichts. Wenn Geschichte aber ohne allen Zusammenhang ist, dann lässt sich auch aus der Beschäftigung mit ihr keine Orientierung gewinnen. Der historisch Denkende stößt nur immer wieder auf die fundamentale Differenz zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Auch die eigene Lebensgeschichte rückt ihm, wie Nietzsche schreibt, als ein ununterbrochenes Gewordensein vor Augen und damit als fortwährende Verneinung seiner selbst. Erinnerung bedeutet Erfahrung der Nicht-Identität mit allen früheren Lebensphasen und zerstört die Einheit des Lebens. Deshalb, so folgert Nietzsche, wirkt die Beschäftigung mit der Geschichte destruktiv auf die menschliche Existenz. Sie konfrontiert den Menschen mit der Sinnlosigkeit des Daseins. Zur Selbsterhaltung benötigt das Leben nach Nietzsche einen Schutzmechanismus, der es den Menschen erlaubt, unhistorisch zu denken und zu handeln. Nietzsche spricht in diesem Zusammenhang vom umhüllenden Wahn, einer umhüllenden Atmosphäre oder einer schützenden und umschleiernden Wolke. Mit dem unzeitgemäßen Konzept einer kontingenten und sinnlosen Geschichte steht Nietzsche nicht allein. Sein direkter Gewährsmann ist Schopenhauer, der Geschichte als Manifestation des irrationalen Weltprinzips versteht. Im Anschluss an Schopenhauer erklärt Nietzsche Geschichtlichkeit zum Lebensproblem, zu einer belastenden Grunddimension menschlichen Daseins. Alle Sinnstiftungen, die der Geschichte je zugeschrieben wurden, weist er damit zurück. Geschichte kennt weder Kausalität noch Notwendigkeit, sie ist kein Ort der Erkenntnis und schon gar nicht Ort der Selbsterkenntnis des Menschengeistes, wie in Hegels Geschichtsphilosophie. Nach diesen Überlegungen, die dem historischen jeglichen Sinn absprechen, wendet Nietzsche sich dann recht abrupt dem Nutzen der Historie zu. Zwar bleibt er dabei, dass ein Übermaß der Historie dem Leben schadet, ergänzt jetzt aber die These, dass das Leben den Dienst der Historie durchaus benötige. das Historische und das Unhistorische, Erinnern und Vergessen gehören, so heißt es nun, gleichermaßen zur Gesundheit des Einzelnen wie eines Volkes oder einer Kultur. Hier liegt einer der vorhin von mir erwähnten gedanklichen Sprünge des Textes. Nietzsche baut dem Leser keine argumentative Brücke vom Geschichtsnihilismus zur lebensdienlichen Funktion der Historie. Statt Begründungen zu liefern, ändert er die Perspektive. Die Frage lautet jetzt nicht mehr, was macht das Wesen des Historischen aus, sondern, freilich ohne, dass dies im Text explizit formuliert würde, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Strategien lässt sich Historie für das Leben instrumentalisieren? Den Maßstab bildet die kulturelle Verwertungsfähigkeit der Geschichte, ihre Brauchbarkeit zum Leben und zur Tat. Es geht Nietzsche also nicht um eine Auseinandersetzung mit der Historie, sondern um kulturelle Aneignungsprozesse. Er selbst spricht bezeichnenderweise von Einverleibung und gibt als Ziel aus, das Vergangene zum Leben zu gebrauchen und aus dem Geschehenen wieder Geschichte zu machen. Nietzsche stellt eine Typologie von drei Grundformen des Umgangs mit Historie vor, die genau das ermöglichen sollen, nämlich das Vergangene in produktiver Weise aufzugreifen, um es aktuellen Prozessen einzuspeisen. Er bezeichnet die drei Formen als monumentalische, antiquarische und kritische Historie. Die Typologie wird in der Forschung vielfach als Herzstück der Historienschrift betrachtet und dürfte wirkungsgeschichtlich ihr bekanntester Teil sein. Noch heute kann man sie in Einführungsbüchern zur Geschichtswissenschaft finden. Nietzsches drei Formen der Historie haben unterschiedliche Deutungen und viele Missverständnisse provoziert. Bevor ich Ihnen die drei Typen vorstelle, sei nochmals betont, es handelt sich nicht um Methoden der Geschichtserkenntnis, sondern um verschiedene Strategien der Geschichte, Bedeutung für das aktuelle Dasein abzugewinnen. Übergeordnetes Ziel ist es, die Vitalität der Kultur zu stärken. Allen drei Formen weist Nietzsche dann auch eine Tendenz zur Entartung zu. Sie sind dann nicht mehr nützlich, sondern schädigen die Kultur. Die erste, die monumentalische Form der Historie, betrachtet Nietzsche als Möglichkeit, das aktuelle menschliche Handeln und Schaffen zu fördern. Und zwar gerade in einer schwächlichen und dekadenten Epoche. Leitend ist die Idee, dass der Einzelne sich aus den Niederungen seiner Gegenwart befreien kann, indem er an historischen Vorbildern Maß nimmt und aus dem Beispiel dann der historischen Persönlichkeiten Impulse für neue schöpferische Taten bezieht. Die monumentalische Historie stellt historische Kontinuität her, indem sie die großen Einzelnen und ihre Taten über die historischen Epochen hinweg analogisierend miteinander verbindet. Nietzsche beschreibt sie als einen Fackelwettlauf, durch den das Große über die Zeiten weitergereicht und noch unter widrigen Umständen am Leben erhalten wird. Unverkennbar orientiert sich die monumentalische Historie am alten Modell der Historia Magistra Vitae. Sie zieht Geschichte als Lehrmeisterin für die Gegenwart heran und stellt sie als nachahmungswürdiges Beispiel vor. Unverkennbar ist aber auch, dass die Vorbildhaftigkeit für Nietzsche keine Qualität ist, die den historischen Ereignissen selbst innewohnt. Vielmehr entsteht sie erst durch den deutenden Umgang mit der Geschichte. Nietzsche stellt die monumentalische Historie als ein Konstrukt vor, ein Ideal- und Wunschgebilde. Sie täuscht durch Analogien, sagt er, und noch weiter, sie nähert sich der freien Erdichtung an, verwischt die Grenzen zur mythischen Fiktion. Sie erscheint damit als Metier des Künstlers. In einer späteren Partie des Textes greift Nietzsche diesen Gedanken dann auf und führt ihn weiter aus, dass es nämlich der höchsten künstlerischen Potenz bedürfe, um Geschichte in lebensdienlicher Weise zu deuten. Die antiquarische Historie unterscheidet sich deutlich von der monumentalischen. Sie entspringt ganz anderer Motivation und bezieht sich auf andere historische Gegenstände. Während die monumentalische Historie mit Vorstellungen des Erhabenen verknüpft ist, mit Größe, Tat, Ruhm und Schöpfertum, widmet die antiquarische Historie sich dem pietätvollen Bewahren historischer Relikte, Gerade auch dem Unbedeutenden gilt ihr Interesse. Das Kleine, das Beschränkte wird geadelt, heißt es ausdrücklich in Nietzsches Nachlass. Worin sieht Nietzsche aber nun die lebensdienliche Leistung der antiquarischen Historie? Die Beschränkung und die Horizontverengung, so argumentiert er, vermittelt dem Dasein des modernen Menschen Orientierung. Die antiquarische Historie bettet den Menschen in eine Tradition ein. Sie beheimatet ihn in ganz wörtlichem Sinn, indem sie ihn an Heimat und Heimatsitte anknüpft. Monumentalische und antiquarische Historie bilden somit zwei unterschiedliche Strategien, der eigentlich sinnlosen Geschichte Sinn abzugewinnen. Einmal durch die horizonterweiternde Konstruktion einer heroischen Idealgeschichte, das andere Mal durch die horizontverengende Konzentration auf eine lokale Geschichte und ihre unmittelbaren Zeugnisse. Wie sind diese beiden Formen der Historie nun vor dem zeitgenössischen Hintergrund einzustufen? Sind es unzeitgemäße Konzepte von Historie? Geben sie den Zeitgenossen Ansatzpunkte für einen neuen Umgang mit der Geschichte? Keineswegs. Ich möchte fast sagen, sie entsprechen den vorherrschenden Tendenzen und bieten sich deshalb, obwohl das von Nietzsche keinesfalls beabsichtigt war, als deskriptive Kategorien an, als Beschreibungsmöglichkeiten für die Geschichtskultur des 19. Jahrhunderts. Dort treffen wir zum einen auf die antiquarische Historie, etwa in Gestalt einer Vielzahl lokaler kulturhistorischer Museumsgründungen oder der wie Pilze aus dem Boden sprießenden Geschichtsvereine. Zum anderen treffen wir auf den Kult der großen Persönlichkeit, der im 19. Jahrhundert höchste Blüte erreichte, wovon etwa die Schillerfeiern Zeugnis geben. Zuletzt noch zur dritten Form des Umgangs mit der Geschichte, zur kritischen Historie, die abstrakter ist und schwerer zu fassen ist. Die kritische Historie verhält sich negativ zur Geschichte. Sie richtet und vernichtet Vergangenheit, wie Nietzsche sich ausdrückt. Was soll das heißen? Die Urteile gehen hier auseinander. Bisweilen wird die kritische Historie verstanden als eine Reinigung des kulturellen Gedächtnisses von belastenden Inhalten. Das wäre dann eine Art kollektive Gehirnwäsche, wie sie von totalitären Systemen versucht wird. Ich denke aber, dass man statt von der Tilgung von Gedächtnisinhalten eher von einer bewussten Autonomiesetzung gegenüber der Vergangenheit sprechen sollte. Denn Nietzsche verknüpft die kritische Historie ausdrücklich mit einem Erinnerungsvorgang. Die Erinnerung an das Negative der Vergangenheit soll den Ausgangspunkt bilden für einen Gegenentwurf. Es geht darum, so Nietzsche, sich gleichsam a posteriori eine Vergangenheit zu geben, aus der man stammen möchte. Das lässt sich dann nun kaum mehr als historische Methode bezeichnen, sondern bedeutet die Erfindung von Geschichte. Nietzsches Typologie rückt Historie als Konstruktion in den Blick, vorgenommen aus bestimmten Perspektiven, geleitet von bestimmten Interessen. Der pluralistische Ansatz macht von vornherein deutlich, dass es die Geschichte nicht gibt, sondern immer nur unterschiedliche Konzepte von Geschichte. Das würde heute sicher jeder Historiker unterschreiben, und doch würden nur wenige so weit gehen wie Nietzsche. Er errichtet seine Geschichtskonzepte als lebenserhaltenden fiktiven Überbau über einem sinnlosen Grund des Seins. Die Typologie hat in der Geschichtswissenschaft sehr starke Resonanz gefunden, die darauffolgenden kulturkritischen Partien weniger. Das ist auch sehr verständlich, denn sie sprechen der Geschichte als Wissenschaft schlichtweg die Existenzberechtigung ab. Von den lebensdienlichen Möglichkeiten der Historie verabschiedet Nietzsche sich, um sich ausführlich ihren schädlichen, kulturzersetzenden Wirkungen zuzuwenden. Die Argumentation beruht nun auf der einfachen Rechnung, dass die Hinwendung zur Vergangenheit auf Kosten der Gegenwart geht. Je intensiver die Beschäftigung mit der Historie ausfällt, desto mehr verkümmern also nach Nietzsche die aktuellen Lebensbezüge. Und genau das wirft er der eigenen Epoche vor. Auch wenn der Grundtenor der kulturkritischen Passagen immer der gleiche ist, verfolgt die Kritik dann doch eine mehrfache Zielrichtung. Sie nimmt die bürgerlichen Bildungsideologie, die bürgerliche Bildungsideologie und die öffentliche Bildungsinstitution ins Visier und richtet sich besonders vehement gegen die moderne Geschichtswissenschaft. Die aufgeblühte Geschichtswissenschaft erklärt Nietzsche zum Hauptübel und zur großen Epochengefahr. Obwohl das Wort Historismus in der Historienschrift nicht fällt, leistet sie im Kern eine polemisch zugespitzte Auseinandersetzung mit dem geschichtswissenschaftlichen Historismus und seinen kulturellen Folgen. Historismus im engeren Sinn meint eine Entwicklung der Geschichtswissenschaften, die mit den Namen Barthold Georg Niebuhr, Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen und Theodor Mommsen verbunden ist. Die Geschichtswissenschaft rückte in der Hierarchie der Wissenschaften an die Spitze. Sie löste die Philosophie als Leitdisziplin ab und vollzog methodisch und institutionell den Aufschwung zur akademischen Fachdisziplin. Sukzessive bildeten sich die Standards eines modernen Forschungszweigs aus, der Forderungen nach Systematik und Nachprüfbarkeit standhalten musste. Die Vorstellung von der Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit jeder historischen Epoche, die schon in Herders Geschichtsphilosophie angelegt ist, bildet die Grundannahme des historistischen Geschichtsdenkens. So hat nach Ranke jede Epoche ihren spezifischen Eigensinn. Und die Aufgabe des Historikers ist nach Ranke die Darstellung dieser Besonderheit. Wir hatten ja bereits gesehen, dass Geschichte für Nietzsche dagegen nur dann von Wert ist, wenn sie parteiisch im Dienst des Lebens steht, wenn sie angeeignet und in neue kulturelle Praxis überführt wird. Daher muss ihm die moderne historistische Geschichtswissenschaft, die sich ein interesseloses Studium der Geschichte auf die Fahnen schreibt, suspekt sein. Gerade das, wonach die Historiker des 19. Jahrhunderts so mühsam strebten, einen übergeordneten Standpunkt zu beziehen, wirft Nietzsche ihnen vor. Leopold von Ranke wies dem Historiker die Aufgabe zu sagen, wie es eigentlich gewesen sei. Dass sich darin ausdrückende Mühen um Objektivität wird zum Hauptangriffspunkt Nietzsches. Durch das wissenschaftliche Streben nach Objektivität und standpunktloser Wahrheit hat sich die historische Forschung nach seinem Urteil in die Sackgasse manövriert. Geschichte als reine Wissenschaft gedacht und souverän geworden, so formuliert er bündig, bildet eine Art von Lebensabschluss und Abrechnung für die Menschheit. Nietzsches Historienschrift bietet die erste nachdrückliche Kritik des geschichtswissenschaftlichen Historismus. Seine Angriffe konzentrieren sich auf den Positivismus als leitende Methode der historischen Wissenschaft und auf die Folgephänomene, die er ihm zuweist, Relativismus und Beliebigkeit. Die zeitgenössische Geschichtsforschung erschöpft sich nach Nietzsche im positivistischen Sammeln historischer Fakten. Er erklärt die Geschichtswissenschaft zur Fabrik der Wissenserzeugung, die immense Berge unbedeutender Daten produziert. Die Zunft der Gelehrten vergleicht er einer Schar erschöpfter Hennen, die ihre Energien in aufwendiger archäologischer und archivalischer Kleinarbeit vergeudeten. Dabei dürften sie zwar immer häufiger gackern, weil sie immer öfter ihre Eier legten, diese Eier allerdings gerieten immer kleiner, ob zwar die Bücher immer dicker. Das Phänomen ist uns heute, denke ich, nicht ganz unbekannt, erlebte aber doch seine Blüte mit der kulturhistorischen Forschung des 19. Jahrhunderts, die eine ganze Menge dickleibiger und vielbändiger Werke hervorbrachte. Kulturhistorische Inventarlisten vergangener Epochen, denen man nicht ganz zu Unrecht vorgehalten hat, dass sie noch jeden alten Bierhumpen verzeichneten. Die zweite Zielscheibe der Kritik bildet die Standpunktlosigkeit der historischen Forschung, die sich nach Nietzsche in der Beliebigkeit der Themenwahl ausdrückt. Nehmen wir an, es beschäftigt sich einer mit Demokrit. So liegt mir immer die Frage auf den Lippen, warum nicht Heraklit oder Philo oder Bacon oder Descartes und so beliebig weiter. Und dann, warum denn just ein Philosoph? Warum nicht ein Dichter, ein Redner? Und warum überhaupt ein Grieche? Warum nicht ein Engländer, ein Türke? Die wissenschaftliche Haltung der Objektivität bereitet nach Nietzsche einem Werterelativismus den Boden, der alle Gewissheiten durch ein, wie er es formuliert, fortwährendes Verschieben der Horizontperspektiven zersetzt. Das ist genau das, was er als Standortlosigkeit kritisiert. Die gleichmachende Behandlung aller historischer Phänomene, die unterlassene Differenzierung von Wichtigem und Unwichtigem, führt zur Abstumpfung. Zitat: Wenn alles, was wird, interessant, des Studiums würdig erachtet wird, so fehlt bald für alles, was man tun soll, der Maßstab und das Gefühl. Der Mensch wird in der Hauptsache gleichgültig. Mit der Gleichgültigkeit geht dann die Aufweichung handlungsleitender Koordinaten und der Verlust lebensweltlicher Orientierung einher. Auch mit seiner unzeitgemäßen Kritik an den positivistischen und relativistischen Implikationen des Historismus stand Nietzsche nicht allein. Immense Rezeptivität und Vielseitigkeit, ein ungeheurer, fast erschreckender Reichtum des Inhalts, aber nirgends Übersehbarkeit, Ganzheit, so charakterisierte der Kulturhistoriker Johann Jakob Honegger bereits 8 Jahre zuvor die beherrschenden Züge der Epoche. Und Jakob Burckhardt klagte unmittelbar vor Nietzsche über die ungeheure Breite der Forschung, die Unendlichkeit von ermittelten Tatsachen und die plötzliche Bedeutung zahlloser einzelner Data. Nietzsche wertet diese Befunde zum allgemeinen Kulturproblem auf und begründet damit eine Tradition der Historismuskritik, die sich weit bis ins 20. Jahrhundert fortsetzt. Zunehmend verstand man Positivismus und Relativismus als Merkmale des Historismus selbst. Am deutlichsten in diesem Sinn und in unverkennbarer Anknüpfung an Nietzsche äußerte sich der Kirchenhistoriker Karl Heusy in seiner 1932 erschienenen Schrift »Die Krise des Historismus«. Heusy zeichnet für seine eigene Epoche das Bild einer zum Selbstläufer gewordenen Wissenschaft, die sich auf die Produktion wachsender Mengen historischen Wissens kapriziert, ohne sich Rechenschaft über Funktion und Zielsetzung ihres Tuns abzugeben. Ganze Menschenleben werden dem bloßen Anhäufen und Durchstöbern immer neuer Stoffmassen geopfert. Mit dem Erfolg, dass immer weitere Probleme auftauchen, immer neue Stoffmassen herausgebracht werden, die immer wieder die gleiche Bearbeitung um ihrer selbst willen verlangen. Hier wird die Vergangenheit zum Moloch, der die Lebenden mit allen Möglichkeiten wirklichen fruchtbaren Schaffens verschlingt. Nietzsche beschränkt seine Positivismuskritik ausdrücklich nicht auf die Wissenschaften und ihre Institutionen. Die Wissenschaften gelten ihm als die Produktionsstätten des Wissens, das von ihnen aus dann in alle Bereiche der Gesellschaft vordringt und sowohl die Kultur insgesamt als auch das Einzelleben deformiert. Das historische Wissen macht aus Menschen historische Bildungsgebilde, eingefleischte Kompendien und abstrakte Denk-, Schreib- und Rechenmaschinen. Die individuellen und psychischen Auswirkungen des historischen Wissens beschreibt Nietzsche nach analogem Muster wie zuvor die gesellschaftlich-kulturellen. Wieder vergleicht er die Historie in ihrer verheerenden Kraft mit einer Naturgewalt, die das gegenwärtige Dasein überflutet oder unter sich begräbt. Allerdings ist es beim Menschen ein bestimmtes Organ, das sich in besonderer Weise mit der gewaltsam herandringenden Wissensflut konfrontiert sieht. Das Gedächtnis, das Nietzsche in Anlehnung an die traditionelle Magazinmetaphorik als Speicher fasst. Sämtliche Kräfte des Menschen sind in Anspruch genommen, um das unaufhörlich einflutende, zusammenhanglose Material zu ordnen und in den Kästen des Gedächtnisses abzulegen. Der moderne Mensch legt es nach Nietzsche auf den durch Historie verursachten Reizzustand an. Nietzsche erklärt Geschichte zur Droge des Bildungsbürgers. Als Junkie der Historie ist der Bildungsbürger bereit, sich mit allen äußeren Umständen abzufinden, wenn nur, Zitat, das Gedächtnis immer von Neuem gereizt wird, wenn nur immer neue, wissenswürdige Dinge hinzuströmen, die säuberlich in den Kästen jenes Gedächtnisses aufgestellt werden können. Die historische Bildung okkupiert und lähmt den Menschen von innen. Sie ist unbrauchbarer, toter Wissensballast, der sich nicht mehr für das Dasein aktualisieren lässt. Konsequenz der angestrengten Gedächtnistätigkeit ist die Verkümmerung des äußeren Menschen, seine wachsende Gleichgültigkeit und Abstumpfung, seine Entfremdung vom Leben. Man mag den Einfluss, den Nietzsche der historischen Bildung und der Geschichtswissenschaft zuweist, für überzogen halten. Auch kann man fragen, ob es nicht sehr einseitig ist, den Bildungsbürger, wie Nietzsche es tut, als Repräsentanten der Zeit anzusehen. In diese Richtung weist die Kritik des zeitgenössischen Rezensenten der Historienschrift Karl Hillebrand, der es als Grundirrtum Nietzsches und seiner Anhänger bezeichnet, dass sie, so Hillebrand, Deutschland noch immer für eine große Universität halten und meinen, jeder Deutsche sei Privatdozent oder Professor der Geschichte und Philologie. Das soziale und wirtschaftliche Leben wird, so jedenfalls gibt Hillebrand zu bedenken, von ganz anderen Bevölkerungsgruppen getragen, ohne dass die Last der Historie sie daran hindere. Geht Nietzsche also von überholten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aus? Ist sein Denken unzeitgemäß im Sinne von veraltet? Weist er dem Bildungsbürgertum eine gesellschaftliche Rolle zu, die es längst nicht mehr innehatte? Ich möchte darauf zwei Antworten geben. Zunächst nehme ich Nietzsche in Schutz. Das historische Denken, gegen das er mit seiner Schrift ankämpft, entfaltet sich zwar von den Universitäten aus, entwickelt aber eine viel weiter reichende kulturelle Strahlkraft. Mit Objektivitätspostulat, Positivismus und Relativismus prangert Nietzsche überdies Grundzüge eines wissenschaftlichen Denkstils an, der sich nicht auf die historischen Wissenschaften allein beschränkte. In anderer Hinsicht allerdings schließe ich mich Hillebrands Kritik an. Nietzsche bewegt sich ohne Zweifel im Dunstkreis des bildungsbürgerlichen Denkens. Das zeigt vielleicht am deutlichsten seine Kritik der zeitgenössischen Bildungsvorstellung. Wenn Nietzsche der historischen Bildung vorwirft, sie bewirke Entfremdung und Entindividualisierung, sei toter Ballast ohne lebenspraktische Relevanz, ja, keine wirkliche Bildung, sondern nur eine Art Wissen um die Bildung, dann zeichnet sich das traditionelle bildungsbürgerliche Verständnis als Folie der Kritik ab. Im Namen einer lebensdienlichen Bildung, die Individualität und subjektive Gestaltungskraft ins Zentrum rückt, opponiert Nietzsche gegen die zeitgenössische historische Bildung. Radikal stellen dann die avantgardistischen Kunstströmungen des frühen 20. Jahrhunderts das bildungsbürgerliche Fundament in Frage. Einzelne Autoren der Moderne inszenieren literarisch die Freisetzung aus bildungsbürgerlichen und historischen Traditionen. Insbesondere Gottfried Benn verfolgt mit hohem artistischem Aufwand ein literarisches Regressionsprogramm. Man müsste mit Spulwürmern und Koprolalien schreiben, heißt es in einem seiner Essays. Meine Damen und Herren, nimmt man Nietzsche mit seinem Konzept der Unzeitgemäßheit in die Pflicht, dann zeigt sich zweierlei. Zum einen wird deutlich, dass er in einem komplexen und ambivalenten Verhältnis zu seiner Zeit steht. Zum anderen zeigt sich, dass diese Zeit keine Phalanx der Grauhaarigkeit bildet, sondern eine Zeit der gedanklichen Umbrüche und Neuerungen, die die Moderne des beginnenden 20. Jahrhunderts vorbereitet. Nietzsche ist selbst, wie nur wenige andere Denker, von diesen Umbrüchen gezeichnet. Ich danke Ihnen.